So, wir haben unsere Pizza bestellt und warten jetzt, haben uns für die Wartezeit schon mal ein Bier genommen und ich sehe etwas in Johannes Hand, was aussieht wie Kritzeleien und ich glaube, das sind seine Notizen.
Ja, ich hoffe, also ich entschuldige mich schon mal vorweg dafür, falls ich irgendwo stocke, weil ich hoffe, dass ich es lesen kann. Ich habe noch ganz fleißig im NDF-Dienst, nachdem es sehr unruhig war, irgendwie nachts versucht, noch was zusammenzuschreiben, aber es ist natürlich exzellent recherchiert und ich habe mir auch einen ganz tollen Titel ausgedacht und zwar heißt es, es ist wie ein Krimi, der Tod lauert im Badesee.
Oh.
Ja. Und zwar, nachdem das letztes Mal ja mit dem SRT relativ gut angekommen ist, so als jahreszeitaktuelles Thema, habe ich gedacht, ich mache noch ein jahreszeitaktuelles Thema. Und zwar geht es um Ertrinkungsunfälle im Kinder- und Jugendalter. Wir hatten gerade vor 2 Wochen hier in Hannover leider einen tragischen Todesfall, wo ein 4-jähriges Kind ertrunken ist. Ines hat vorhin auch gesagt, eine kurze Foto, das letzte Woche gerade.
Ja, es ist beinahe,
beinahe geht's gewesen. Gut. Also, also es kommt immer wieder vor. Mein Beitrag basiert jetzt auf einem Artikel aus Notfallmedizin Up-to-Date 2018 von Olfe et al. Die haben mir die exzellente Vorlage geliefert und ich habe das Ganze mal ein bisschen zusammengefasst und versuche das mit realitätsnahen Beispielen und witzigen Anmerkungen auszuschmücken. Insgesamt, glaube ich, kann man sagen, nach der Kinderreanimation, und das ist es im Endeffekt ja auch, ist das einer der Albtraum aller Rettungsdienstler. Also ich brauche das ehrlich gesagt nicht für mein Wohlbefinden im Dienst.
Aber genau, Kinderrea als Meldung, Bolusgeschehen beim Kind und Ertrinkungsnotfall, ich glaube, das sind so Verbrennung beim Kind.
Polytrauma beim Kind ist
auch. Ja, Polytrauma beim Kind ist auch richtig bescheuert, aber das ist so trotzdem hier das irgendwie, wo man dann, die Leute haben eigentlich was Schönes gemacht, sind irgendwie schwimmen gegangen oder so und dann kommst du da hin und irgendwie ein Badesee und dann, ja, scheiße. Ja. Trotzdem ist das gar nicht so selten, wie man vielleicht denkt. Die Inzidenz der Ertrinkungsunfälle ist insgesamt 2 pro Jahr pro 100.000 Einwohner. Also das finde ich ist jetzt nicht so selten. Davon betrifft die Hälfte Menschen unter 25 Jahre. Insgesamt gibt es bei Kindern 2 Altersgipfel. Was würdet ihr sagen?
Einmal die ganz Kleinen ganz und dann die Alkohol trinken.
Die rennen und die genau.
Also also die Kleinkinder. Das liegt daran, dass die natürlich so ihren Erkundungsdrang haben. Die gucken überall und wenn man da mal nicht hinguckt, ne, so schnell kann man gar nicht gucken. Ich habe mich gestern noch mit meinem Notfallsanitäter darüber unterhalten. Er hat auch gesagt, er hat immer hingeguckt und dann in einem Moment später standen die irgendwo am Gartenteich und innerhalb von 5 Sekunden so ungefähr. Ja. Da ist nichts passiert, aber es ging ganz schnell. Das ist das eine, also kleine Kinder, so bis 2 Jahre und dann im jungen Erwachsenenalter. Ne? Also Torben, wir bei dem pubertierenden Alter, schön mit Bier am Steinhuder Meer.
Ja.
Kann man sich schon vorstellen, oder? Dass da mal die Selbstüberschätzung sozusagen zunimmt.
Auf jeden Fall.
Und da irgendwas passiert. Das passt auch dazu, sind überwiegend jung. Das nennt man Knabenwendigkeit. Was? Das scheint ein Begriff aus der Pädiatrie zu sein, der hat mich sehr beeindruckt.
Okay, das stimmt auch schon irgendwie.
Also es sind 2-mal so viele männliche Kinder betroffen wie weibliche Kinder oder Jungen. Und die WHO hat natürlich auch eine tolle, also so unglaublich tolle Definition des Ertrinkungsnotfalls. Da muss ich euch das sagen. Das ist der Prozess der respiratorischen Beeinträchtigung aufgrund einer Submersion oder Immersion in einem flüssigen Medium.
Das habe ich schon mal gehört, tatsächlich. Ja.
Also ich finde, das ist eine coole Klausurfrage.
Das war mal eine Klausur, kein Scheiß, das war sogar eine Submersion und Immersion. Das war tatsächlich mal eine Definitionsfrage bei uns irgendwie. Ich weiß aber auch nicht mehr, was von beiden jetzt direkt unter ist und welches nicht.
Ja, da. Also bei uns war das keine Klausurfrage im Wilden Osten, aber ich bin auch sehr dankbar dafür, dass das nicht dran kam. Aber wir hatten auch keine Freitextaufgaben, wir mussten nur dämlich ankreuzen.
Kannst du nochmal sagen, was ist von beiden, was Submersion und Immersion ist? Dieses
Submersion ist Untertauchen und Immersion ist
in der Pfütze liegen mit dem Kopf nach unten oder irgendwie sowas, oder?
Ihr seid so schlau alle.
Ich weiß nicht mehr.
Ich hätte deswegen das jetzt googeln müssen.
Ich google das nach, mach du mal weiter.
Okay, also. was passiert denn überhaupt beim Ertrinken? Pathophysiologie so ein bisschen. Alle erinnern sich wahrscheinlich noch, es gibt da diese Unterscheidung in feuchtes und trockenes Ertrinken. bei dem einen dringt halt Wasser in die Lunge ein, beim anderen kommt zum Stimmritzenkrampf und man ertrinkt nur sozusagen aufgrund der Hypoxie, in Anführungszeichen. Das ist klinisch völlig irrelevant, weil auch beim trockenen Ertrinken kommt es trotzdem meistens hinterher zu einer Aspiration, im Zweifel von Mageninhalt, daher ist es egal. Pathophysiologisch muss man sich einmal klar machen, dass es eine Hypoxie gibt und eine Hypothermie. Das sind beides die die pathophysiologischen Vorgänge, die im Prinzip zum Tode führen. Bei Ertrinken ist es so, dass es eigentlich ein Ersticken unter Wasser ist, weil man eben reflektorisch ja, wenn man ertrinkt und untergeht, die Luft anhält, früher oder später, kommt es aber zu unwillkürlichen Schnappatemzügen unter Wasser und damit in 85% eben zu einem sogenannten feuchten Ertrinken, in 15% zu einem trockenen Ertrinken, aber wie gesagt, klinisch völlig irrelevant. Torben möchte einhaken, er hat Immersion gegoogelt.
Ja, ich habe auch Submersion gegoogelt. Also es ist so, wie ich es vermutet habe, Submersion ist das Untertauchen unter Wasser und Immersion ist das also die Aspiration im Endeffekt von Wasser und das dadurch das Ersticken.
Ohne da ganz drin zu sein.
Ohne da ganz drin zu sein.
Okay. Also das mit der Pfütze passt schon ganz gut für die Immersion, ja?
Ja. Okay. Immersion ist übrigens auch, wenn ein Himmelskörper in den Schatten eines anderen tritt, also zum Beispiel bei einer Sonnenfinsternis oder so.
Ja, hört Finapdocs, lernt was fürs Leben. Also
der Astronomie-Podcast.
Solange wir Astronomie und nicht Astrologie machen, wird es noch okay. aber kommen wir zurück zum Ertrinken. Also trockenes Ertrinken 15% der Fälle, feuchtes Ertrinken 85% der Fälle, auch wieder eine typische Klausurfrage, klinisch völlig egal. Die Hypoxietoleranz vom Gehirn ist ungefähr 3 bis 5 Minuten. Der hypoxische Herz-Kreislauf-Stillstand, also dass das Herz aufhört zu schlagen, das dauert deutlich länger. Das ist insofern klinisch relevant, als dass man oft zum Beispiel die Kinder noch wiederbeleben kann. Aber man trotzdem, wenn man sie wiederbeleben hat, man schwerste neurologische Folgeschäden erwarten kann. Das gilt natürlich auch im Prinzip für alle anderen Reanimationen. Das ist immer gleich, aber ich fand es schön, das nochmal hervorzuheben an der Stelle. Hypothermie als zweiter Punkt beim Ertrinken. Das ist so, dafür muss das Wasser schon ziemlich kalt sein, damit es schnell eintritt. Aber bei Wasser oder bei einer Körperkerntemperatur von ungefähr 27 Grad kommt es meistens oder häufig zu kälteinduziertem Kammerflimmern. Bei Erwachsenen wohlgemerkt. Wenn das nicht auftritt, dann tritt eine Asystolie ab ca. 20 Grad Körperkerntemperatur auf. Ich erzähle euch das jetzt, weil das nachher nochmal klinisch relevant wird. Und das ist der Grund, warum niemand als tot gilt, solange er nicht warm und tot ist, weil es kann eben sein, dass der ja nur tot ist, weil er so kalt ist. Und aber das Gehirn vielleicht noch geschützt ist durch die neuroprotektiven Effekte der Hypothermie. Und deshalb, aber da komme ich gleich noch später drauf, aber das sind die beiden, also Hypoxie und Hypothermie sind die beiden Ursachen sozusagen. Es gibt auch diesen plötzlichen Badetod, das hört man ja immer wieder. Ist einfach untergegangen, war dann tot. Hat man nicht gefunden. Das ist immer so, das war jetzt auch gerade hier in Hannover, ist irgendein Polizist hinterhergesprungen, hat das Kind dann irgendwann gefunden. Man weiß nicht so genau, woran das liegt. Man vermutet, dass es entweder Krampfanfälle sind bei der nicht bekannten Epilepsie, was die Kinder zum Untergehen bringt sozusagen, oder Rhythmusstörungen, zum Beispiel bei einem Long-QT-Syndrom, was vorher halt keiner wusste und die einfach dann ausgehen und tot sind. Ne? Mhm. Ja, was passiert beim Ertrinken noch? Meistens aspirieren die Kinder im Verlauf, eben deshalb auch der Unterschied zwischen trockenem und feuchtem Ertrinken im Prinzip egal und entwickeln dann ein ALDS spätestens auf der Intensivstation und deswegen gibt es noch die sogenannten Wasserintoxikation, das ist aber eher auch hypothetischer Natur, also dass einer so viel Süßwasser jetzt zu sich nimmt, dass es zur Hämolyse kommt, das kommt klinisch so gut wie nie vor. Sepsis gibt es auch noch, aufgrund irgendwelcher Dinge, die im Wasser sind.
Oh Gott, ja.
Ja, aber das sind dann eher die Folgen für die Klinik. Das wollen wir hier, oder will ich so ein bisschen ausblenden. Was würdet ihr schätzen, wie lange kann man in kaltem Wasser überleben? Wenn Torm jetzt ins Wasser geht, Masse hat er ja nicht so, also Fettmasse hat er ja nicht so.
Wichtig ist bei Bewusstsein, ja?
Also er geht jetzt beim Erwachsenen, er geht jetzt ins Wasser. Und die Nordsee ist 15 Grad kalt. Er fährt jetzt im September fährt er ja nach Föhr.
Hat dann Auftriebskörper
oder Fähre?
Hat dann Auftriebskörper oder nicht?
Nee, gar nichts. Er hat auch keinen Überlebensanzug. Kein er so Neopren wie jetzt ist kurze Hose T-Shirt. Er fällt da jetzt rein.
15 Grad,
er hat die Nordsee.
Und der kann ja einiges ab, glaube ich.
Ja, der Mann ist hart. Der schafft es vielleicht sogar bis Föhr. Aber trotzdem, was willst du sagen, Torben? Was denkst du, wie lange schaffst du, bis du hier so, dass die 27 Grad, dass dein Herz anfängt zu flimmern?
Ich würde sagen, also wenn es gut läuft, 10 Minuten, wahrscheinlich kürzer.
Nee.
Also 15 Grad?
Bei 15 Grad.
Du kannst auch schwimmen gehen. Also,
ja, okay.
Du bewegst dich ja. Du bewegst dich und willst jetzt darüber
also 15 irgendwo. Grad um Wasser treten und wir gehen davon aus, du hast die Kraft, du gehst nicht unter, sondern du wartest, bis deine Körpertemperatur ist, dass du richtig tot bist.
Keine Ahnung.
Also es ist relativ Stunden? Lang. Ja, 6 Stunden, sagt man so. Also sagt die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Das ist echt lang. Bei 10 Grad, aber es wird dann gehen dann relativ schnell, bei 10 Grad sind es nur noch 2 Stunden, bei 5 Grad maximal 1 Stunde und man geht auch davon aus,
krass, aber noch eine Stunde.
Ja, aber man geht ja davon aus, und das ist eigentlich das Spannende, dass zum Beispiel bei den großen Schiffsunglücken wie Titanic-Untergang oder bei Estonia, als sie in der Ostsee, und das war ja auch im Winter untergegangen ist, dass die Leute gar nicht ertrunken sind, in dem Sinne, dass sie untergetaucht sind und aspiriert haben. Oder
die konnten noch alle schwimmen wahrscheinlich.
Sondern die sind alle erfroren. Also die haben eine Hypothermie gekriegt und sind dann untergegangen, sozusagen.
Okay, das ist ja noch viel schlimmer eigentlich. Aber
und bei Kindern geht das aber noch viel, viel schneller, weil die eine größere Körperoberfläche haben. Mhm. Also es hängt sozusagen von der Körperoberfläche an. Aber du musst ja damit rechnen, wenn du jetzt ins Wasser gehst, dann fängst ja Kältezittern irgendwann an, dein Körper zentralisiert, also der schafft diese Körperkerntemperatur relativ lange auf einem Niveau zu halten, wo du das noch nicht hast. So ein paar ganz spannende Details. Es gibt diese Überlebensanzüge, die Seenotretter immer haben. Ja. Die sorgen einfach dafür, dass du eine Schicht an warmer Luft aufbaust, so wie beim Neoprenanzug im Prinzip auch nur in dicker, und dass du dadurch weniger lang auskühlst. Mhm. Und auch noch ein spannendes.
Langsamer aus.
Weniger langsam, genau. Also länger überleben kannst im kalten Wasser.
Weniger langsam ist schneller. Also du willst sagen, dass man langsamer auskühlt.
Genau. Ja. Und dann noch ein ganz witziges Detail mit diesen Wasserintoxikationen. Das gibt es ja eigentlich kaum, habe ich ja gesagt, das klingt nicht relevant. Aber wo wir gerade drüber sprechen, wenn du auf Föhr, wenn du mit der Fähre fährst und du fällst in die Nordsee und es ist Sturm und die Wellen sind richtig hoch, dann gibt es ja ganz viel Gischt und dann atmest du ganz viel Salz ein.
Okay, und dann kommst du auch zu diesem Lungenödem.
Da kriegst du ein Lungenödem aufgrund der hypertonen Salzlösung, die du einatmest.
Okay.
Also, dabei soll das doch gesund sein, so Meeresluft irgendwie.
Ja, aber vielleicht nicht, wenn man das stundenlang macht. Keine Ahnung. Gut. Aber egal. Also
nur mal ganz kurz, dieses mit dem Trocknen und mit diesem Süßwasser und Salzwasser ertrinken, das habe ich jahrelang als Erste-Hilfe-Ausbilder allen Leuten beigebracht, dass es da einen Unterschied gibt und habe auch neulich irgendwann gelesen, dass das völliger Schwachsinn ist.
Genau, also das sind so diese Mythen wie der Müßbuff-Ding, das hält sich so immer, aber es ist einfach Quatsch. Es ist für uns völlig egal. Keine klinische Relevanz und auch aufs Überleben keinen Einfluss. Aber wir haben über Hypothermie gesprochen. Hypothermie kann auch schützen. Und zwar ist es so, dass Hypothermie, das wissen wir ja, Stoffwechselvorgänge reduziert, circa um den Faktor 2 bis 2,5 pro 10 Grad Temperaturerniedrigung. Allerdings, und das ist das Entscheidende, muss der hypotherme Effekt vor der Hypoxie eintreten. Das ist eigentlich logisch, wenn man mal drüber nachdenkt. Da haben Kinder jetzt einen gewissen Vorteil. Wir haben drüber gesprochen, ne, Torben braucht relativ lange, bis er so weit auskühlt, dass es wirklich kritisch wird. Bei Kindern, die haben eine größere Körperoberfläche, geht es natürlich schneller. Und dadurch werden die einfach schneller kalt. Dann ist es zusätzlich noch so, dass gegebenenfalls kleine Kinder noch diesen Tauchreflex haben, von dem man immer spricht. Da habe ich immer gedacht, na gut, der Tauchreflex heißt einfach, naja, da geht halt die Stimmritze zu und die aspirieren nicht. Das habe ich früher immer so gedacht. Mhm. Aber das ist nicht, worum es geht, sondern die haben die zentralisieren schneller. Die gehen ins Wasser, die haben, und dieser Tauchreflex heißt einfach, die zentralisieren schneller, die Peripherie geht zu und dadurch kühlen die schneller ab. Und das Herz braucht weniger Sauerstoff in dem Moment sozusagen und kann sich auf die lebenswichtigen Organe fokussieren. Das ist eigentlich der entspringende Punkt. Und das kindliche Herz flimmert nicht.
Man,
und jetzt will Torben uns irgendwas erzählen, dass wir den Podcast schon mal zur Hypothermie gemacht haben.
Genau. Und ich denke die ganze Zeit so, das kommt dir so bekannt vor. Ich habe den sogar gemacht. wir haben schon mal nur zu Hypothermie einen Podcast gemacht im April letzten Jahres. Also es ist schon wirklich
ein bisschen her.
War einer der ersten.
Also die Qualität wird schlecht sein, also die Tonqualität.
Die Tonqualität wird richtig mies sein, ja. Aber falls ihr das nochmal anhören wollt,
könnt ihr, wir verlinken es euch einfach mal. Und zwar, also jetzt eine Sache noch, und zwar gibt es mit dieser Hypothermie, da ist in diesem Artikel, den ich da, auf dem das Ganze so ein bisschen basiert, die haben einen spannenden Fallbericht gehabt. Und zwar beschreiben sie ein vierjähriges Kind, was von einer Fähre in einem Hafen in einer großen norddeutschen Stadt gefallen ist. Die Autoren kommen auch vom UKE aus Hamburg. Ich vermute, dass also bei einer Hafenrundfahrt ein vierjähriges Kind von einem im Winter von einer Barkasse gefallen ist. Das Wasser war 4 Grad warm. Und der Vater ist sofort hinterhergesprungen, konnte das Kind aber aufgrund der starken Strömung halt nicht finden. Und die Feuerwehrtaucher haben es 40 Minuten, nachdem es ins Wasser gefallen ist, rausgezogen.
Mhm. Aber auch noch schnell, ne? Also meine Feuerwehr alarmieren, ja. Taucher ins Wasser. Also ich bin selbst Sporttaucher. Und ich meine, allein die, klar, das haben die optimiert von der Feuerwehr, ist mir schon klar, aber allein Ausrüstung anlegen.
Das machen die alle schon auf der Anfahrt. Auch beim die Taucher.
Beim Tauchen? Echt?
Ja, da gibt es eine Folge von Feuer und Flamme aus Bochum, Staffel 2. Da kenne ich mich aus. Okay. die machen das tatsächlich schnell, aber ja, trotzdem ist 40 Minuten schnell. Du musst das Kind ja auch finden.
Genau, du musst mit dem Boot erstmal dahin fahren.
Genau. Das Kind war asystol, war Körpertemperatur war irgendwas unter 20 Grad. Die haben das reanimiert. Es hat dann irgendwann auch nochmal angefangen zu flimmern. Dann haben die es ins UKE, schätze ich, da steht da ja nicht, gebracht. Mhm. Haben eine ECMO angebaut, haben es mit 3 Grad pro Stunde wieder erwärmt. Und das Kind ist ganz spannend gewesen, konnte 2 Wochen später extubiert werden. Hatte erst noch neurologische Folgeschäden, schwerwiegend eigentlich, ist dann 6 Monate in die Reha gewesen, hat sich gut erholt und ist ein Jahr später ganz normal eingeschult worden. Und hat mittlerweile kein messbares neurologisches Defizit mehr. Also, ne? No one is dead until warm is dead.
Ja, da kann ich auch noch eine kurze Geschichte zu erzählen, wenn wir schon dabei sind. Es gibt von Reinhard May das Lied Golf November. Und in diesem Lied
besingt der Golf November und fällt in den Teich, oder was?
Nein, besingt er einen Rettungseinsatz von einem Rettungshubschrauber, der den Funkrufnamen Golf November hat. Und es geht um Steinower Meer. Deswegen ist mir das bewusst, wo ein Kind ins Eis eingebrochen ist. Und im Endeffekt ist das genau die gleiche Geschichte. Da wird dieses Kind dann vom Hubschrauber aus diesem Eisloch gezogen und in einen naheliegenden Maximalversorger geflogen. Und
Berlin.
Wahrscheinlich. und überlebt das. Also, aber mir ist gerade nur dieses Lied bewusst, das muss irgendwann in den 80ern passiert sein oder so.
Ja.
Gut, genug der Anekdoten. Zurück zu Ertrinkungsunfällen.
Kommen wir zurück zu Ertrinkungsunfällen. Also Hypothermie kann schützen. Über Aspiration habe ich schon so ein bisschen gesprochen. Im Prinzip aspirieren die alle, egal ob Süß- oder Salzwasser, egal ob trocken oder feucht. Die entwickeln dann auch meistens ein ARDS. Aber selbst wenn die nur so ein beinahe Ertrinken hatten, wie du das letztes hattest im Rettungsdienst, können die erstmal klinisch völlig unauffällig sein. Das ist wichtig. Das kann, dieses ARDS kann aber nach der Aspiration 6 bis 24 Stunden später noch auftreten. Also es ist wichtig, dass man diese Kinder trotzdem dann mit in die Klinik nimmt und eben dort für mindestens einen Tag überwacht, um einfach zu gucken, wie entwickeln die sich, passiert da irgendwas. Dann ist auch noch klinisch relevant, und das war mir wirklich nicht bewusst, der Gehalt an mikrobiellen Erregern im Wasser. Das kann wirklich schwere Septitiden machen, schwere Lungenentzündung. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung davon, dass man, und so wird es da empfohlen, eine Wasserprobe servieren soll. Daran muss man erstmal denken. Ja, also,
kann man da ja später anrufen und das
ja, genau,
nachgegangen. Also genau. Die Ferien
und im Speziellen geht es darum, dass es in manchen Gewässern, vor allem in stehenden Gewässern, gehe ich von aus, Fadenpilze gibt, die zum Beispiel metastatische Absiedlungen im Gehirn machen können. Und wenn das Kind das Ganze dann überlebt oder der Ertrinkende und das dann hat, ist das natürlich scheiße. Sodass es einige Daten gibt, die sogar eine prophylaktische antimykotische Therapie empfehlen. Das ist aber jetzt keine Empfehlung, die ich aussprechen würde, sondern das finde ich ein bisschen gewagt, aber vielleicht wird das ja an manchen Unikliniken so gemacht. Gut, aber was machen wir denn jetzt mit den Kindern oder mit in der Präklinik, wenn wir dorthin kommen, ist ein Ertrinkungsunfall. Ja, als erstes und wie unser alter Leitsatz, don't panic, ne? Mhm. Und erstmal den eigenen Puls fühlen. Man muss natürlich erstmal gucken, ist die Einsatzstelle sicher? Also sich selber in Gefahr zu bringen, ins Eis einzubrechen oder so, fühlt zu wenig, dann sollte man doch wohl auf die Feuerwehr warten. Und dann ist es natürlich so, man muss so ein bisschen an Einsatzstellenspezifika denken. Das fand ich eigentlich ein spannender Aspekt, weil ich habe immer so gedacht, naja, klar, ich komme da hin als Notarzt, das Kind ist in der Badewanne ertrunken oder im Badesee oder weiß ich nicht wo. Aber dann kümmere ich mich um das Kind. Aber man muss natürlich auch daran denken, wenn das Kind zum Beispiel in der Badewanne als Säugling oder Kleinkind ertrunken ist, gibt es da vielleicht auch eine Kindeswohlgefährdung? Also war da irgendwie, natürlich ist das immer extrem tragisch und man will das in der Situation natürlich irgendwie auch nicht ansprechen, aber daran sollte man im Hinterkopf behalten, dass bei Schulkindern in Schwimmbädern, die vielleicht da ertrunken sind, gilt natürlich auch, erstens hat da vielleicht einer seine Aufsichtspflicht verletzt, kann man Fremdverschulden sicher ausschließen oder wurde das Kind zum Beispiel unter Wasser gedrückt von irgendwelchen Kumpels, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder hat das Kind einen Krampfanfall gehabt und ist deshalb untergegangen, also diesen plötzlichen Badetod. Das sind ja, also im Endeffekt ändert das an unserem Management alles gar nichts, aber das sind die Sachen, die im Prinzip auch noch relevant sind. Und bei Jugendlichen, das ist schon sehr relevanter, sollte man an Alkohol denken, weitere Drogen, die vielleicht konsumiert werden, die dazu geführt haben, dass überhaupt dieser Ertrinkungsunfall aufgetreten ist. Und dann tatsächlich haben die vielleicht einen Kopfsprung gemacht, irgendwie ins Wasser, haben die eine HWS-Verletzung. Wobei man sagt, das Risiko von einer HWS-Verletzung bei Ertrinkungsfällen ist insgesamt sehr gering, ungefähr 0,1 bis 0,5%. Da ist keine Empfehlung zur routinemäßigen HWS-Immobilisation bei Ertrinkungsnotfällen, wenn man damit den Atemweg in irgendeiner Form, die Versorgung des Atemwegs verzögern könnte. Dann gibt es natürlich noch dieses Schreckgespenst des Bergungstodes. Ne? Also das kennt ihr auch alle. Ne? Mhm. Jemand, der kalt ist, den sollte man möglichst schonend retten, nicht bergen, retten und umlagern, nur damit hinterher nicht irgendwie kaltes Wasser aus der Körperperipherie stammnah kommt und das Herz vielleicht aufgrund dessen flimmert, aber das ist so ein bisschen relativ, das wurde auch früher immer ganz massiv vermittelt. Manchmal lässt es sich ja einfach nicht vermeiden, dass man den in horizontaler Ebene aus dem Wasser kriegt, ist ja nicht immer realisierbar, muss man ja ganz klar sagen. Ne? Gut, was machen wir bei Kindern, die ertrunken sind? Primär ist das ja meistens ein hypoxisches Problem, weshalb sie einen Herz-Kreislauf-Stillstand haben. Deshalb 5 initiale Beatmungen, wenn dann keine Lebenszeichen, dann normaler ACLS mit ein paar Abweichungen. Man muss natürlich immer bedenken, tiefhypotherme Patienten können sichere Todeszeichen in Anführungsstrichen imitieren, sogar Totenflecke und Leichenstarre müssen aber nicht zwingend tot sein. Deshalb empfehlen die Autoren in diesem Artikel Notfallmedizin up to date, gegebenenfalls bis zu 1 Minute aufzuwenden, um einen Puls zu gewinnen. Ich würde jetzt natürlich sagen, mach einfach ein Sono. Da wirst du schon feststellen, ob es eine Aktivität gibt oder nicht. Und im Zweifelsfall natürlich ACLS machen.
Ich möchte kurz, also mit ACLS meinte natürlich altersadaptiert, nur um der Kritik vorzugehen, also im Endeffekt PALS, Pediatric Advanced Life Support.
Ja, selbstverständlich.
Oder E-PALS, wenn das European-Konzept, aber wobei die von dem Verhältnis von Beatmung und Thoraxkompression natürlich gleich sind, nur um diese Begrifflichkeit daraus zu nehmen.
Da kommt wieder das Lehrerkind. Aber du hast natürlich recht. Ne? Ich habe gedacht, ich setze das schon mittlerweile bei unserer Hörerschaft schon voraus. Da seht ihr mal, was ich für eine hohe Meinung habe von unserem Fachpublikum. Natürlich meine ich erweiterte Reanimationsmaßnahmen für Kinder, altersadaptiert. Frage zur Defibrillation. Wenn die dann doch mal flimmern, meistens wird es ja eine Asystolie sein, muss man ja ehrlicherweise sagen. Die Defibrillationserfolgsquoten bei Hypothermen Patienten können schlechter sein. Deshalb ist die Empfehlung, dreimal insgesamt zu schocken nach Algorithmus. Und wenn das nicht funktioniert, dann erst wieder schocken, wenn das Kind eine Körperkerntemperatur von mehr als 30 Grad hat. Also wenn man so lange gedrückt hat oder ECMO gemacht hat oder was auch immer, bis das dann funktioniert. Adrenalin gibt man 10 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht, das ist analog. Aber was anders ist, ist eine bis zu einer Erreichung von einer Körperkerntemperatur von 35 Grad sollte man das Intervall zwischen den Gaben verlängern. Mhm. Also normalerweise gibt man ja alle 3 bis 5 Minuten. Hier wird empfohlen, alle 6 bis 10 Minuten, bis eben diese 35 Grad erreicht sind, weil man sonst vielleicht eine Kumulation hat aufgrund des insgesamt niedrigeren niedrigeren Stoffwechselrate.
Da bin ich mir sicher, dass ich das in meinem Hypothermie-Podcast auch so
erwähnt hast.
empfehle.
Und natürlich ein zügiger IV-Zugang, so empfehlen es die Autoren. Ich habe das mal ein bisschen abgewandelt in einen zügigen IO-Zugang, weil ich vermute, beim hypothermen Kind wird es noch schwieriger sein als beim Kind sowieso generell. Und da will man sich jetzt im Weg ja nicht damit aufhalten, irgendwie da nach Venen zu bohren. Was gibt's noch? Basismaßnahmen? Die nasse Kleidung sollte entfernt werden. Der RTW sollte natürlich aufgeheizt werden. Man sollte warme Infusionen geben.
Die Windel entfernt.
Das ist sehr saugfähig,
habe ich jetzt gerade festgestellt.
Genau, das gehört auch zu Kleidung. Windel ab.
Und kalt ist er auch. Also
von und die kriegt man auch leicht mit der Kleiderschere durchgeschnitten. Oder auch abgerissen. Und dann natürlich ein Krankenhaus aufsuchen, in dem eine aktive Wiedererwärmung möglich ist. Das heißt, tiefhypotherme Patienten gehören, oder gerade Kinder, gehören in ein ECMO-Zentrum, was einsatztaktisch insofern wieder wichtig ist, als dass man gerade in ländlichen Regionen frühzeitig daran denken sollte,
einen Hubschrauber
sich zu bestellen. Weil wir wohnen ja nicht alle hier, also wir wohnen ja nicht in Heidelberg, also wir haben keinen, wie heißt die Karre? Es ist ein Volvo auf jeden Fall.
Medical Intervention.
Ein MiG, genau. Ein MiG war früher so ein russischer Jagdbomber, aber mit G am Ende. aber ja, Medical Intervention haben wir nicht und deshalb an den Hubschrauber denken. Auf die Klinik gehe ich jetzt nur noch peripher, also ganz kurz ein. Man kann tatsächlich bei Kindern die Kinder auch peripher wiedererwärmen ab einer Körperkerntemperatur von 25 Grad, da sie eine größere Körperoberfläche haben. Bei Erwachsenen macht man das erst ab 30 Grad, darunter ist schon die ECMO-Indikation. Vorzugsweise sollten wir bei Kindern einen Warm-Touch verwenden. Man muss daran denken, dass die Kinder so einen genannten Wiedererwärmungsschock, Erwachsene natürlich auch, erleiden können. Das heißt, es kommt zu einem Druckanfall mit einer reflektorischen Tachykardie. Das liegt einfach daran, dass die Gefäße wieder aufgehen in der Peripherie, das Volumen versackt. Also ist die logische Konsequenz Volumentherapie, weil wenn man jetzt dann wieder Noradrenalin draufkippt, dann konterkariert man ja die Wiedererwärmung, weil man ja peripher alles wieder eng stellt. Ne? Bei Kindern unter 25 Grad Körperkerntemperatur, ECMO auf jeden Fall. Und bei Herz-Kreislauf-Stillstand natürlich früher, weil da bringt der Warm-Touch ja nichts, wenn... Ne?
Wenn ihr tatsächlich mal, also ich möchte jetzt nicht von Kindern reden, aber hypothermen Jugendlichen habt und ihr habt kein ECMO in eurem Zentrum und nichts anderes, Dialyse geht auch.
Genau.
Kann man vielleicht noch erwähnen.
Warm, also dann gibt es ja noch diese Cool Guards und sowas, die auch eine Zieltemperatur haben, wobei man da sagen muss, dass die Wiedererwärmungsraten, das habe ich einmal ausprobiert, bei einem Erwachsenen, die sind zu gering. Also da kriegt man recht wenig, also 0,5 bis 0,7 Grad die Stunde schafft man da. Okay. Und bei ECMO wird halt, zumindest nach den Fallberichten, die nehmen immer mehr. Also die werden relativ zackig.
Habe ich auch so in Erinnerung, dass ECMO ganz klar empfohlen wird für die Wiedererwärmung. Dann Herz-Lungen-Maschine, die ja, also wenn man Herz-Lungen-Maschine hat in seinem Krankenhaus, hat man wahrscheinlich auch eine ECMO, dann sollte man auch eher die ECMO nehmen. Und dann als nächstes kommt die Dialyse und dann kommt alles andere.
Genau. Ja, wenn man das dann alles gemacht hat, wie ist es denn mit dem Outcome? Das ist schwierig. Es gibt wenig sinnvolle Parameter, die einen da schon an der Einsatzstelle zum Beispiel abschätzen lassen, ob man noch Karten hat oder nicht. Der einzige sinnvolle Parameter, auf den man sich geeinigt hat, ist eigentlich die Submersionszeit, die sich in Studien gezeigt hat. Also je länger man in diesem Medium war, also je länger man keinen Sauerstoff kriegt hat, desto schlechter ist natürlich das Outcome. Klar, sei denn, man ist richtig kalt und ist schnell abgekühlt. Eine Bradykardie als initialer Rhythmus könnte mit einem besseren Outcome vergesellschaftet sein. Die Studienlage da ist uneindeutig. Das hat aber was damit zu tun, dass es erstens noch Restaktivität gibt und eben, dass das wahrscheinlich heißt, sie werden hypoxisch, werden dann bradykard und gehen dann aus. Mhm. Dass es vielleicht noch nicht so lange war. Das, so würde ich es mir erklären. Aber insgesamt kann man sagen, es gibt keine eindeutige Zeit, ab der man sagen kann, eine Reanimation macht keinen Sinn mehr. Trotzdem ist das so, also man muss zusammenfassend sagen, in kaltem Wasser kann eben auch eine lange Reanimation auch zu einem guten neurologischen Ergebnis führen. Wenn Kinder im Schwimmbad zum Beispiel ertrinken bei 28 Grad Wassertemperatur oder sowas, ist es regelhaft so eigentlich, dass die körperliche Kerntemperatur eben nicht so schnell genug abfällt, um das Kind, das Gehirn vor hypoxischen Schäden zu schützen, sodass da eigentlich das neurologische Outcome hinterher in der Regel schlecht ist. Mhm. Muss man leider so sagen.
Also ich finde ja jetzt rein von meinem Gefühl her, also haut es mir nicht um die Ohren, dass das eine der wenigen Gründe ist, um einen Patienten unter Reanimation zu transportieren. Ich bin da ja extrem zurückhaltend, weil ich immer denke, ich sollte nur dann unter Reanimation transportieren, wenn ich einen klaren Handlungsauftrag an die Klinik habe.
Absolut.
Sonst macht das keinen Sinn. Sonst kann ich ihn auch vor Ort für tot erklären. Das liegt natürlich auch daran, dass wir wenig städtisch und viel ländlich arbeiten, aber trotz, also städtisch ist auch eine Stadt, aber es ist, wir fahren schon noch eine Ecke weiter raus. Ein Kind würde ich, glaube ich, da verstehe ich auch jeden Notarzt, wenn er da unter Reha transportiert und sagt, ich möchte das auf mehrere Schultern verteilen, ich möchte, dass nochmal wer anders drüber nachdenkt, ob man den jetzt für tot erklärt. Doch, das kann ich also auch, die werden ja auch zu uns, die werden ja auch zu uns zum Teil gebracht. Also wir haben, wir sehen die ja auch bei uns im Schockraum. Das ist bei uns so das Konzept, dass dann die Anästhesisten und die Pädiater diese Kinder zusammen annehmen. Und natürlich sind das regelmäßig auch mal, ich sage jetzt mal, tote Kinder, also wo man einfach weiß, okay, das war es jetzt, aber ich verstehe die Notärzte und auch die Notfallsanitäter, die sagen, das möchte ich jetzt nicht allein entscheiden. Ob das die perfekte Entscheidung ist, weiß ich nicht, aber da muss man schon ein extrem breites Kreuz haben, um das nicht mitzunehmen danach.
Das stimmt.
Ja.
Aber du verlagerst das Problem natürlich in die Klinik, weil
ja, aber
regelhaft muss man sagen, wenn die nicht kalt sind, wenn die Kinder nicht kalt sind, bei regelhaft fatalem Ausgang, ne?
Absolut. Und es gibt ja auch Untersuchungen, die sagen, dass das für die Eltern vielleicht sogar schlechter ist, wenn man denen noch diese Hoffnung vermittelt. Aber trotzdem man muss natürlich an die Eltern denken, man muss natürlich an den Patienten denken, aber man muss auch an die Gesundheit des Teams denken. Und dazu sagen, ich habe nicht die Expertise, weil ich bin kein Kinderintensivmediziner, das jetzt alleine zu entscheiden, ich möchte, dass da jemand mit mir entscheidet, macht das jetzt noch Sinn oder nicht. Und dass man vielleicht nochmal eine BGA macht und sich den pH-Wert anguckt. Und einfach, das kann ich verstehen. Ja, und bei
Erwachsenen. Verstehen kann ich es absolut.
Bei Erwachsenen bin ich da aber genau deiner Meinung. Da bin ich immer so ein bisschen, wenn dann wirklich so nie ROSC und 30 Minuten in die Klinik transportiert, denke ich immer so, also wenn jetzt ganz klar, der hat eine Lungenembolie, dann...
Ja, das ist ja eine der wenigen Indikationen, wirklich unter Reha zu fahren. Genau. Aber wir schweifen ab.
Genau,
Entschuldigung. Also, ja. Ist unsere Pizza da? Nein.
Nein. Das heißt, wir machen noch weiter.
Ja, dann hoffe ich, dass ich euch etwas erhellen konnte in Sachen Ertrinkungsunfall bei Kindern und jetzt wird Torben uns mit seinem Kochrezept weiter erquicken.